Lesung aus Galater 3, Vers 23 bis 28. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir alle gemeinsam im Gefängnis des Gesetzes in Gewahrsam gehalten, auf den Glauben hin, der sich in der Zukunft offenbaren sollte. Doch so ist das Gesetz zu unserem Aufpasser geworden, bis hin zu Christus, damit wir aus Glauben gerecht würden. Da nun der Glaube gekommen ist, sind wir keinem Aufpasser mehr unterstellt. Denn ihr seid alle Söhne und Töchter Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Ihr alle nämlich, die ihr aus Christus getauft wurdet, habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Sklave noch Freier. Da ist nicht Mann und Frau, denn ihr seid alle eins in Christus Jesus. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren und Frucht bringen. Amen.
Im Rahmen der Predigtreihe über Prophetentexte hören wir heute als Predigttext die Verse 1 bis 7 aus dem 43. Kapitel des Buches Jesaja. Das ist also der Anfang von Deutero-Jesaja, wie man auch sagt, der mit Kapitel 40 beginnt. Und nun, so spricht der Herr, dein Schöpfer Jakob und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Wenn du durch Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Flüsse, sie überfluten dich nicht. Wenn du durch Feuer schreitest, wirst du nicht verbrannt und die Flamme versenkt dich nicht. Denn ich, der Herr, bin dein Gott, der Heilige Israels, dein Retter. Ägypten habe ich als Lösegeld für dich hingegeben, für dich Kusch und Schaba, weil du teuer bist in meinen Augen, geachtet bist und weil ich dich liebe, gebe ich Menschen für dich und Völker für dein Leben. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Vom Aufgang der Sonne bringe ich deine Nachkommen herbei und vom Untergang her sammle ich dich. Zum Norden sage ich, gib her, und zum Süden halte nicht zurück. Bring meine Söhne aus der Ferne und meine Töchter vom Ende der Erde, alle, die nach meinem Namen benannt sind und die ich zu meiner Ehre geschaffen habe. Ich habe sie gebildet, ja, ich habe sie gemacht. Liebe Gemeinde, vermutlich sind uns die Worte dieser alten Heilsorakel hier in Jesaja 43 deswegen so geläufig und altvertraut, weil sie oft bei Taufen oder Konfirmationen verwendet werden. Und vielleicht fragen wir uns jetzt, wie das denn möglich ist, nicht nur, weil es zur Zeit von Deutero-Jesaja noch gar keine Taufe gab, sondern auch, weil die Zusage Gottes durch den Mund des Propheten hier an Jakob und an Israel gerichtet ist, also an das ganze Volk Gottes und nicht nur an einen Einzelnen. Ich denke, diese Frage ist durchaus berechtigt. Inhaltlich ist es aber sehr wohl die Taufe, in welcher Gott das erfüllt, was er hier verheißt. Und am Ende der Zeit dann auch definitiv ans Ziel bringt. Allerdings dürften wir dann die Taufe nicht mehr als eine Art individuelle Garantie für unfallfreies Leben und ein reibungsloses Schicksal mit ebenem Weg und behüteter Kindheit, erfolgreichem Aufbau der Existenz ohne Widersacher und ohne Krankheiten, mit Glück in Familie und in Freundschaften anschauen. Das ist sie nämlich gar nicht. Nein, was hier zugesprochen wird, wird uns dann zuteil, wenn wir, wie Paulus es im 12. Kapitel des 1. Korintherbriefs sagt, in Christus hineingetauft werden. Oder noch deutlicher, im Römerbrief Kapitel 6, in den Tod Christi hineingetaucht werden. Dann leben wir nämlich im Leben des Auferstandenen, leben in Christus für Gott und so als Menschen, die vor Gott für ihn leben, erfüllen wir auch unsere wahre Bestimmung, nämlich Menschen Gottes zu sein. Taufe ist so gesehen also zuerst und vor allem das Eingegliedertwerden in Gottes Volk, genauer in den Leib Christi. Dieses Du gehörst zu mir, das bedeutet, dass wir Eigentum Christi werden und so dann auch zum Du und Partner für Gott. Er vereinnahmt uns also nicht einfach pauschal, sondern er wendet sich jedem einzeln zu und so werden wir zu den von ihm Erwählten. Zunächst stehen wir ja zu Gott einfach als seine Geschöpfe in Beziehung. So spricht der Herr, dein Schöpfer, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, lesen wir. Als Geschöpfe sind wir von Anfang an auf Gott bezogen und von ihm abhängig, ob uns das passt oder nicht. Und als seine Geschöpfe sind wir auch bereits in eine bestimmte geschichtliche Rolle berufen und in eine Aufgabe hineingestellt. Erwählung aber geht darüber hinaus. Schöpfung ist die Gabe des Lebens, Erwählung aber ist der Ruf mit Namen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Dass ich einen Namen habe, gibt mir die unverwechselbare Identität meiner Person. Den einzelnen Tierchen in einem Ameisenhaufen würden wir ja keine Namen geben. Doch ist eben die Menschheit für Gott auch nicht wie ein Ameisenhaufen. Nein, dich will ich, sagt Gott, und nicht irgendeinen. Wenn er uns erwählt, dann gibt er uns unseren Wert. Den haben wir nämlich nicht einfach in uns, nein, den gibt uns Gott. In Vers 4 lesen wir, weil du teuer bist in meinen Augen, geachtet bist und weil ich dich liebe, gebe ich Menschen für dich und Völker für dein Leben. Das ist das Geheimnis von Gottes Erwählung. Seine Liebe versprüht sich nicht irgendwie wahllos, vielmehr wendet sie sich ihrem Gegenüber mit besonderem Interesse zu. Und so ist jeder von uns einmalig, weil geliebt. Gottes Liebe entdeckt eben nicht nur das, was beim Gegenüber liebenswert ist, sondern sie verleiht ihm sein Besonderes gerade dadurch, dass sie liebend wählt. Es kann gut sein, dass wir uns gegen solches Erwählen innerlich sträuben, weil wir denken, dass Gott doch alle Menschen gleich behandeln sollte oder in Bezug auf die Erwählung Israels vor allen anderen Völkern könnte es wie eine israelitische Anmaßung wirken. Gewiss. Doch vielleicht sollen wir uns ja wundern oder protestieren. Sonst bliebe uns nämlich verborgen, was diese Liebe ist, die sich dem Geliebten besonders zuwendet. Und zwar ungeschuldet. Darum geht es. Und dass Gott tatsächlich genau diese ungeschuldete Liebe allen Menschen zuwenden möchte. Das ist bei unserem Gott ohne Grenzen in Anführungszeichen durchaus denkbar. Ja, er will sie alle, indem er jeden besonders will. Du gehörst zu mir. Im Exodus aus dem Sklavenhaus Ägypten ist es durch Gottes Erwählung zur Befreiung gekommen. Und auch hier beim neuen Exodus, in Anführungszeichen aus der babylonischen Gefangenschaft, kommt es zu einer Erlösung. Und das heißt zu einem Loskauf, was in der israelitischen Rechtspraxis beim Loskauf eines in Schuldsklaverei Gefallenen durchaus üblich war. Was hier als Lösegeld in Vers 3b und 4b genannt wird, Ägypten habe ich als Lösegeld für dich hingegeben, für dich Kusch und Schaba, ich gebe Menschen für dich und Völker für dein Leben. Es klingt in unseren Ohren eigenartig und eher befremdlich. Es könnte für uns ein Anlass sein, über Stellvertretung in der Geschichte nachzudenken, sei es, dass wir stellvertretend für andere eine Aufgabe zu erfüllen haben, sei es, dass wir vom Opfer anderer leben. Doch bezogen auf die Taufe ist die Macht, aus der sie befreit, nicht eine Weltmacht wie Babylon, sondern die Macht der Finsternis, von welcher der Kolosserbrief schreibt. Wir haben es ganz zu Beginn gehört. Er hat uns der Macht der Finsternis entrissen und uns versetzt ins Reich seines geliebten Sohnes und so weiter. Und das Lösegeld, von dem zum Beispiel in Markus 10 auch die Rede ist, ist nicht ein Land oder Volk, sondern unser Herr selber, in dessen Tod wir eingetaucht werden, um dann auch an seinem Leben teilzuhaben. In Markus 10 heißt es, der Sohn des Menschen sei nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Und so ist also auch die Taufe ein Akt der Befreiung. Dass du gehörst zu mir, ist allerdings nicht nur als Liebeserklärung zu verstehen, sondern auch als machtvolle Behauptung eines Anspruchs. Du gehörst zu mir, du gehörst nicht mehr der Macht des Bösen, die dich gefangen halten will, sondern ich, dein Gott, habe die Hand auf dich gelegt. Du bist mein Eigentum. Liebe Gemeinde, der Gedanke, Gottes Eigentum zu sein, mitten in dieser Welt, wie sie nun mal ist, das war für diese nach Babylon Verbannten, die hier angeredet werden, sicher etwas ganz Neues, sehr Tröstliches. Sie, die allen Mut verloren, nichts mehr zu hoffen hatten, ja im besten Fall ein Klagelied anstimmen konnten, hören hier, dass sie Gottes Volk sind, darum durch seine Gnade und zu seiner Ehre bewahrt werden, sich darum auch nicht mehr zu fürchten brauchen. In Vers 2 heißt es, wenn du durch Wasser gehst, ich bin bei dir, und durch Flüsse, sie überfluten dich nicht. Wenn du durch Feuer schreitest, wirst du nicht verbrannt, und die Flamme versenkt dich nicht. Ich finde es bemerkenswert, dass hier nicht etwas steht, durch gefährliche Wasser werdet ihr nicht hindurch müssen und es wird auch kein Feuer geben, das euch versenken könnte. Analog zum Missverständnis der Taufe als einer universalen Lebensversicherung. Nein, es gehört nun einmal zum Menschenleben, dass man durch Wasser und durch Feuer hindurch muss, wo das Leben in gefährliche oder beschwerliche Situationen führt, da muss man diese auch bestehen. Uns wird hier also nicht versprochen, dass wir davor bewahrt werden, sondern dass wir in diesen Situationen bewahrt bleiben. Fragen wir, was wir uns unter diesem Wasser und Feuer vorzustellen haben, würde die Antwort lauten, alles, was uns gefährlich wird, was unser Wohlergehen vermindert oder gar unser Leben bedroht. In welcher Lebenslage wir uns auch immer befinden, wenn wir uns in der Hand des Gottes wissen, der auch die Toten auferweckt, dann gibt es für uns keine wirklich hoffnungslose Situation mehr. Stellen wir uns zum Beispiel einen Christen vor, der in tiefer Nacht vom Krankenzimmer in den Operationssaal gebracht wird, weil er sich in einer lebensbedrohlichen Verfassung befindet. Wenn er diesen Zuspruch Gottes, ich bin bei dir, den wir hier in Vers 2 und auch in Vers 5 lesen, verinnerlicht hat, also um diese letzte Unverletzlichkeit weiß, selbst dann, wenn er jetzt sterben müsste, für diesen Christen würde dann tatsächlich dieses fürchte dich nicht gelten, das der Herr in Vers 1 spricht. Und interpretieren wir dieses Wasser und Feuer im gesamtbiblischen Kontext, dann könnten sie die Urzustände symbolisieren, die vor der Schöpfung und am Ende der Geschichte herrschen. Wasser für die Chaosmacht, welcher Gott die Schöpfung abgerungen hat, gegen die er sie immerzu verteidigt, und Feuer als Element des zerstörerischen Gerichts am Ende der Tage. Und das hieße dann, dass Gott uns dem wässrigen Chaos entreißt und uns dereinst auch durch das Feuer des Endgerichts hindurchbringt. Wenden wir uns jetzt noch den Versen 5 bis 7 zu, dann kommt die Sammlung des Volkes Gottes in den Blick, die er zu seiner Ehre durchführt. Durch die Taufe werden auch wir in der Gemeinde versammelt, erhalten und zusammengehalten. Ein Christenmensch, ein Christsein in der Isolierung ist so gesehen gar nicht möglich. Damals in den Jahren des babylonischen Exils gab es dieses Volk Gottes eigentlich gar nicht mehr. Darum ist diese Sammlung aus allen vier Himmelsrichtungen, wie sie hier beschrieben ist, nötig. Heute aber ist dieses Zusammensein des Volkes Gottes in den verschiedenen christlichen Kirchen eine Realität, auch über Grenzen und über Meere hinweg und auch ohne eine organisatorisch gestaltete Einheit der Kirche. Die Sammlung der Kinder Gottes realisiert sich für uns heute in der Ökumene und auch in der Mission, wo und wie immer diese Gestalt annimmt. Und wenn wir diesen Christusleib, in den wir hineingetauft sind, den wir angezogen haben, wie Paulus sich ausdrückt, als kosmischen Christus verstehen, als ein großes und uns alle umschließendes und einhüllendes Kleid, wie dieses Blau von oben bis unten in der Gedächtniskirche, dann ist hier schon heute nicht mehr Jude oder Grieche, Sklave oder Freier, Mann oder Frau oder was es sonst noch für Verschiedenheiten gibt, sondern ganz einfach eins in Christus. Getauft werden heißt, in diese Gemeinschaft der Glaubenden einzugehen. Sie hat zunächst die Gestalt der äußerlich sichtbaren Gemeinde, aber sie umgreift in alle Himmelsrichtungen auch noch viel mehr, als wir sehen können. Ganz egal, welches Land oder welcher Erdteil das ist, in Christus sind wir mit den dort wohnenden Menschen Gottes verbunden. Ja, Gott sammelt. Er denkt und handelt ökumenisch. Darüber sollten wir uns freuen und es ihm gleich tun. Seine Kinder sind eine große Familie. Von Gottes Töchtern und Söhnen ist hier in Vers 7 die Rede. die nach seinem Namen benannt sind und die er zu seiner Ehre geschaffen hat. Ja, das Heilswerk Gottes hat seine Verherrlichung zum Ziel. Darum, weil er auf seine Glorie bedacht ist und den Ruhm nicht den Götzen überlässt. Aber es gibt umgekehrt auch nichts, was Gott mehr verherrlichen könnte, als dies, dass er liebt und rettet und bewahrt und schließlich seine Kinder wieder heimbringt. Amen.